Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dass ich heute hier stehe. Erzähle ich euch auch gleich, warum. Und ich bin bereit, aber ich bete vorher. Herr, ich danke, dass du jetzt wirklich meinen Mund füllst mit deinem Wort. Ich danke, dass du durch mich fließt, dass du mich voll und ganz als dein Sprachrohr gebrauchst. Dass alles, was aus meinem Mund kommt, nur von dir kommt, Herr. Dass alles, was aus meinem Mund kommt, nur dafür da ist, um dich zu verherrlichen. Dass du jedes Herz erreichst, dass du heute in dieser ganz speziellen, besonderen Predigt jedes Herz erreichst, auf deine ganz individuelle und persönliche Art und Weise. Und ich danke, dass du jetzt jede Mauer der Herzen öffnest, dass du jeden empfänglich für deine Worte machst und für das, was du heute Morgen vorhast. Und ich danke dir, dass du heute ganz stark wirkst. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du mich auf diese Art und Weise gebrauchst, dass ich nicht bin wie mein Papa, sondern einen ganz anderen Dienst habe. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du mich so gebrauchst, so wie ich bin, auf diese Art und Weise. Und ich danke dir, dass du durch diese Art und Weise einfach nur ergänzt, was der Papa sonst predigt. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Uiuiuiui. Ja, ich brauche hier einen Ventilator, nein. Alles gut, nein, das war ein Witz. Okay, also, wie ihr ja gehört habt, ist der Papa heute gar nicht da. Und das Verrückte ist, Gott bereitet mich eigentlich immer darauf vor, wenn ich weiß, dass ich predigen muss. Und bei Papa und mir läuft es immer so, dass wir immer darauf warten, dass der andere, wir wissen, der andere ist dran, und dann sagt der Papa, er weiß genau, dass ich dran bin, und ich warte darauf, dass er es mir sagt. Und das ist immer so ganz witzig, weil er dann irgendwann so sagt, gell, du hast was, und ich so, ja. Aber diesmal war es so ein bisschen anders. Ich hatte einen echt krassen Traum gestern Morgen, von dem ich euch auch gleich erzählen werde, und der hat mich so heftig bewegt und berührt, dass direkt danach, morgens, dann, wenn mein Körper und meine Seele still ist, dann fließt Gott immer am allermeisten Predigten. Ist ganz verblüffend bei mir, aber wahrscheinlich auch gut so. Und in dem Moment fing an, diese Predigt zu fließen, und ich dachte mir so, der Papa hat bestimmt eh schon eine Predigt, das ist jetzt alles zu kurzfristig, und aber trotzdem stelle ich mich immer unter dem, was Gott vorhat. Und dann bin ich so runtergetippelt, und dann habe ich gesehen, Papa, geht's gar nicht gut. Und dann hat er so gemeint, ich glaube, du musst morgen predigen. Und ich wusste innerlich so, okay, das war die Bestätigung. Und ja, wie gesagt, habe ich heute etwas Besonderes mit euch vor. Ich hoffe, dass ihr euch gegen Ende der Predigt alle auf das einlasst, was ich mit euch vorhabe oder was Gott mit euch vorhat. Es geht um tiefe Wunden in unserer Seele, weil ich glaube, dass dieser Punkt ziemlich viel in unserem Herz immer noch an Macht haben kann, wenn wir die Wunden, die wir in unserem Herz tragen, nicht richtig heilen lassen. Und wir neigen einfach dazu, immer und immer wieder alles in eine Schublade zu stecken, was uns verletzt hat oder was uns wehgetan hat, und oder wir geben es Gott ab und laufen dann mit dem Päckchen wieder doch mit, und wir tragen das immer und immer wieder mit uns rum. Und ich glaube, dass es unseren Charakter ändern kann, dass es uns beeinflussen kann, dass es uns im Weg stehen kann. Und deswegen werde ich zu Beginn viel von meiner Kindheit und meiner Jugend erzählen. Ich weiß, viele von euch kennen schon Ausschnitte davon, aber ich werde da heute ein bisschen mehr ins Detail gehen. Einfach, dass ihr wisst, wie es mir ging und wie viel Wunden Gott schon in meinem Leben geheilt hat. Ich glaube, ich bin der absolute Experte, was darum geht, tiefen Schmerz im Herz heilen zu lassen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das alles, was ich euch heute mitbringe, annehmen könnt, dass ihr seht, wie persönlich das ist. Und dass ich so ein Stück von mir da auch reinstecke. Und ja, auf jeden Fall hatte ich diesen Traum. Und ich träume wirklich viel und viel Unsinn. Und ich weiß auch, dass meine Träume eigentlich nie was zu bedeuten haben. Es sind immer wirre Träume und komische Träume. Aber dieser Traum war so intensiv. Und ich habe ganz oft Träume, wo ich im Traum weine und aufwache und mir wirklich Tränen laufen. Oder wo ich aufwache und dieses Gefühl aus dem Traum so real spüre, dass ich überhaupt nicht distanzieren kann. War das jetzt real? War das ein Traum? Und so heftig war dieser Traum. Und ich war in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, und irgendwie habe ich eine Frau getroffen. Ich kannte sie auch nicht wirklich, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hat sie mich gefragt, so, ach Vanessa, du wieder hier? Ziehst du wieder hierher? Ich habe gehört, du heiratest, zieht ihr dann hierher in diese Stadt? Und ich konnte gar nicht richtig reagieren. Ich bin so in Tränen ausgebrochen. Ich habe so geweint und geschluchzt, und ich habe so eine Last plötzlich über mir wieder gespürt, und ich konnte gar nicht richtig antworten, weil diese Frage so was Heftiges in mir ausgelöst hat. Und ich habe dann zu ihr gesagt, als ich mich irgendwann beruhigt habe, nein, auf gar keinen Fall. Ich verbinde mit dieser Stadt nur negative Erinnerungen, nur schlechte Erfahrungen, so viel Schmerz, so viel Qualen, ein unbeschreibliches Leiden. Und ich möchte nicht mehr an diesem Ort leben. Und erst recht nicht möchte ich, dass irgendwann unsere Kinder in dieser Stadt groß werden. Und das waren so heftige Worte, dass ich danach noch ewig weiter geweint habe und irgendwann dann kurz drauf auch wach geworden bin. Und dann wurde mir klar, wie krass Gott immer und immer wieder mein Herz geheilt hat von allem, was in meinem Leben passiert ist. Dass er immer und immer wieder diese Prozesse von vorne ans Licht bringt, dass er immer wieder von vorne daran arbeitet und das wieder an die Oberfläche bringt und immer wieder noch mehr Fetzen heilen muss. Und ich glaube nicht, dass es immer so ist, dass eine Heilung mit einem Klacks abgeschlossen ist. Ich meine, in unserem Körper ist es genauso. Das ist ein Heilungsprozess, der lange dauert. Die Zellen regenerieren sich und heilen diese Wunde, bis eine Narbe entsteht. Und auch diese Narbe erinnert dich immer noch daran, was passiert ist. Und vor vielen Monaten habe ich darüber gepredigt, dass ich mir wünsche, dass wir diese Narben mit einer Leichtigkeit anschauen und wissen, hey, es ist okay, dass das alles passiert ist. Ich will die Zeit gar nicht zurückdrehen und diesen Schmerz mir ersparen, weil ich in diesem Schmerz so heftig Gott erlebt habe. Weil ich in diesem Schmerz Gottes Heilung, Gottes Trost, Gottes Gegenwart und vor allem seine Herrlichkeit erlebt habe. Und das würde ich nicht mehr eintauschen wollen, um mir den Schmerz ersparen zu lassen. Das würde nicht gehen. Aber jetzt will ich mit euch noch einen Schritt tiefer. Ich will, dass da nicht mehr nur Narben sind. Ich will, dass die Heilung komplett abgeschlossen ist. Und da sind mit Sicherheit noch viele Punkte in eurem Leben, die ihr irgendwo mit euch rumschleppt und es vielleicht gar nicht seht. Viele von euch wissen, glaube ich, gar nichts so über meine Vergangenheit. Deswegen, falls ihr irgendwas schon mal gehört habt, dann ist es halt doppelt, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen. Und zwar damals, als ich noch im Kindergarten war, fing das alles schon an, dass ich immer ausgegrenzt wurde, dass ich immer gehänselt wurde, dass ich immer ausgestoßen wurde, nie dazugehört habe. An Geburtstagen wurden immer alle Kinder geschminkt, nur ich nicht. Die Kindergärtnerinnen haben mich total gemeidet, die haben mich links liegen lassen, die konnten überhaupt nichts mit mir anfangen. Alle haben mich immer rumgeschubst, weil ich die Kleinste und Dürfste war. Alle haben mich ausgestoßen und mich Zwerg genannt. Und so als Kind verstehst du das nicht, warum Menschen so zu dir sind. Du denkst sofort, mit dir stimmt was nicht. Auch wenn du es besser kennst, wenn du eine liebende Familie hast, die dir zeigt, das ist nicht richtig, aber du redest darüber ja nicht als kleines Kind, weil du denkst, das ist normal, du bist halt anders und die anderen mögen dich nicht. Und so wurde das immer und immer schlimmer, irgendwann sogar so weit, dass die Kindergärtnerinnen überhaupt nichts mehr mit mir anfangen konnten, mich einfach mit einem Hüpfseil gefesselt und in eine Besenkammer gesteckt haben. Und diese Erfahrungen haben so einen Schaden in mir hinterlassen, dass es dieses Symptom vorgerufen hat, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, ihr könnt das bestimmt auch googeln, dass man gewisse Erfahrungen, die man gemacht hat, dass es in irgendeinem Bereich in deinem Gehirn landet, wo du dich nicht daran erinnerst, wo das weg ist. Das ist für dich nicht existent, weil dein Gehirn dich beschützen möchte. Weil dein Gehirn dir sagen möchte, das ist nicht passiert, das ist ein Trauma, ich steck's da rein. Weil es dich schützen möchte. Und ich habe mich daran nie erinnert. Meine Kindheit danach war natürlich noch schlimmer. Aber an diese eine Sache habe ich mich nie so richtig erinnert. Ich wusste es nicht, sonst hätte ich es ja meinen Eltern erzählt. Und mit 15 meinte meine Großcousine zu mir, gell, das war schon ganz schön schlimm damals im Kindergarten, als sie dich immer in die Besenkammer gesteckt haben. Und dann kam so ein Flashback über mich und ich habe mich an all diese Dinge erinnert. Und wie so Déjà-vus wusste ich plötzlich die ganzen Situationen. Und dann habe ich sie gefragt, welche Farbe hatte dieses Hüpfseil? Und sie sagte grün. Und ich wusste, boah, all die Flashbacks waren real. Und es war so, so schlimm für mich, Aber ich habe irgendwann versucht, mich zu wehren. Ich habe, wenn ich rumgeschuckt wurde, habe ich gekrallt und gepfetzt und gebissen, um mich irgendwie zu wehren, weil ich mich nie mal wie ein Hüpfball rumschuppen wollte. Und je mehr ich mich gewehrt habe, desto mehr wurde ich ausgegrenzt. Das war ein Teufelskreislauf, das kann sich kein Mensch vorstellen. In der Grundschule hatte ich dann eine Erzfeindin, die es besonders auf mich abgesehen hatte. Die hat mich so gequält, seelisch und körperlich, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und trotzdem hat sie sich immer meine Freundin genannt. Und die hat es immer so gemacht, die hat mich so lange rumgeschuckt und rumgepiesackt, wenn die Lehrer nicht zugesehen haben, bis ich mich gewehrt habe. Dann habe ich sie praktisch gekrallt, um mich zu wehren. Und als Schutzmechanismus. Und dann ist sie zu der Lehrerin gerannt und hat gepäst und hat gesagt, gucken Sie mal, was die Vanessa mit mir gemacht hat. In dem Moment, wenn ich mich gewehrt habe und den anderen Menschen wehgetan habe, habe ich innerlich immer wieder, bin ich so ein Stück zerbrochen, weil ich wusste, ich will den anderen nicht wehtun. Ich will das gar nicht, ich weiß, es ist falsch. Und ich habe dann meine Fingernägel so in meine Hände gekrallt und wusste, ach, verdammt, ich habe schon wieder getan. Und ich habe mich so schuldig und so schlecht gefühlt, aber je öfter ich rumgeschuckt und gequält wurde, desto mehr habe ich mich gewehrt. Und so war das in der Grundschule ganz schlimm, dass keiner mit mir spielen wollte, dass keiner mit mir Zeit verbringen wollte. Jeder hatte Angst, weil ist ja auch verständlich. Nachher heißt, nee, mein Kind darf nicht mit dir spielen, weil du verletzt alle. Manchmal wurde ich auch einfach so eingeladen, habe mich mega gefreut und dann haben sie so Sachen wie Schweinchen in der Mitte mit mir gespielt, aber psychisch, mich komplett links liegen lassen und dann haben alle was gegessen und ich saß in der Ecke. Es waren wirklich furchtbare Zeiten, aber es wurde immer und immer schlimmer. Dann kam ich in die Realschule und ich habe mir geschworen, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich will nie wieder jemandem wehtun. Ich will nie wieder jemanden krallen oder pfetzen. Denn in der Grundschule musste ich ständig nachsitzen, was in der Grundschule damals völlig unüblich war. Ich musste ständig Strafarbeiten machen, nur weil ich mich gewehrt habe. Aber die Lehrer waren immer auf der Seite der anderen. In der Realschule habe ich mir dann geschworen, ich möchte damit aufhören. Ich habe es Gott abgegeben, in den Sommerferien ganz viel dafür gebetet und ab da habe ich nie wieder mich in der Art gewehrt. Aber ich habe alles mit mir machen lassen. Und das haben die anderen ausgenutzt und gemerkt. Wir waren eine Klasse mit viel Jungs und die haben es geliebt, andere schlecht dastehen zu lassen, um sich selber zu pushen. Also wurde ich nonstop gequält. Die haben meine Sachen rumgeschmissen, sodass Geodreieck und Stifte kaputt gegangen sind und ich wusste, damals ging es uns finanziell nicht so gut und wenn ständig die Sachen kaputt waren, manchmal habe ich mich schon gar nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich wusste, das ist so viel Geld, was die Menschen kaputt machen. Meine menschlichen Qualen noch dazu, natürlich, die haben mich ausgegrenzt, die haben mich gehänselt, die haben mich irgendwann körperlich auch fertig gemacht, die haben mich geschlagen, getreten, angespuckt. Das war Mobbing, wie es kein Mensch erträgt und vieles unter dem Vorwand, weil ich an Gott glaube. Ich hatte einen Schlüsselanhänger an meinem Mäppchen, das war so ein Fuß, da stand drauf, Gott behüte mich auf all meinen Wegen und zwei Herzen, da stand drauf, my Jesus, my Savior. Und diese zwei Schlüsselanhänger hatte ich immer in meiner Hand, wenn die anderen mich geärgert haben. Und irgendwann haben sie es mal rumgeschmissen und es gelesen. Dann, oh, mein Jesus, haha, oh, mein Jesus. Und dann war es ganz vorbei. Dann war ich die gläubige, spießige, die ewige Jungfrau. Die waren wirklich furchtbar. Dann hatten wir auch so eine Clique in der Schule, die schon angefangen haben zu rauchen, zu trinken und Drogen zu nehmen. Und irgendwie hatte eine davon, die hatte das besonders gern, andere Mädels zu piesacken und immer irgendwelche Gerüchte rumzuerzählen und zu sagen, hey, du hast das und das über mich erzählt und dich dann so lange fertig zu machen, bis du nichts mehr sagen konntest. Wenn du was gesagt hattest, haben sie dich noch mehr geschlagen. Wenn du nichts gesagt hast, haben sie dich angespuckt. Teilweise haben die mich sogar in meinem Tischtennisverein verfolgt, bis in die Umkleidekabine, wenn ich aufs Klo gegangen bin, haben mich unter die Dusche geschuckt, haben mich gegen die Wände geknallt. Die haben mich körperlich so fertig gemacht, dass ich nirgends sicher war, dass ich nirgendwo ohne Angst rumlaufen konnte. In der Pause habe ich irgendwann angefangen, im Schulkiosk zu arbeiten, damit die mich in der Pause nicht mehr so fertig machen. Wir hatten Lehrerinnen, die verzweifelt waren, die mir irgendwie helfen wollten, aber trotzdem zu schwach waren, sich gegen die ganzen Jungs aufzustellen. Die waren immer auf der Seite der anderen. Ich erinnere mich an Tage, wo ich im Unterricht saß und Rotz und Wasser geheult habe und die mich hinter mir noch nachgeäfft haben. Mein Schluchzen und mein Heulen. Es waren Qualen, die sich einfach kein Mensch vorstellen kann. Und je älter ich wurde, desto schlimmer wurde es irgendwie, weil ich immer mehr an mir gezweifelt habe, weil ich immer mehr daran gezweifelt habe, wer ich bin. Und irgendwann habe ich auch angefangen, Gott anzuklagen. Ich habe gesagt, Gott, warum lässt du das zu? Ich bin jeden Tag weinend nach Hause gelaufen und habe jeden Tag meinen Eltern erzählt, wie schlimm es war. Die haben ständig versucht, mit Lehrern und Rektoren zu sprechen und keiner hat was gemacht. Schulwechsel war damals kaum möglich, vor allem nicht aus solchen Gründen. Und so war das alles einfach so, so schwer für mich. Und alles einfach nur eine Qual. Die Mädels genauso. Die Mädels haben mich teilweise so fertig gemacht. Die haben mir zum Wichteln Sachen geschenkt, die mich vor der ganzen Klasse so bloßgestellt haben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mich auch an viele Dinge nicht so bewusst dran erinnern mehr, weil ich das alles Gott abgegeben habe, weil ich immer wieder daran gearbeitet habe, das alles zu verarbeiten, weil ich immer wieder ganz bewusst diesen Menschen vergeben wollte und ich die Dinge immer wieder abgehakt habe und gesagt habe, naja, es ist halt alles Vergangenheit, aber ich spüre immer mehr, wie Gott möchte, dass ich darüber spreche, was mir passiert ist. Damit ich darüber spreche, dass was für ein Leid einem zugefügt werden kann, aber was gleichzeitig Gott alles bewirken kann. Wenn heutzutage jemand zu mir sagt, hey, du bist der positivste und fröhlichste Mensch, den ich kenne, dann ist es für mich das größte Kompliment, weil ich weiß, dass Gott so viel in meinem Herz getan hat, so viel in mir gearbeitet hat, dass ich zu diesem Mensch geworden bin, den ich heute bin. Natürlich habe ich immer noch endlos viele Macken und Kanten, das weiß ich selber. Aber diesen Schmerz in mir hat Gott so heftig geheilt. Natürlich hat mich dieser Schmerz erstmal so in die Welt getrieben. Und ich habe viele Fehler gemacht, die ich wirklich bereut habe, die mich einfach nur dazu getrieben haben, weil ich endlich mal irgendwo dazugehören wollte. In der 10. Klasse wurde es irgendwann endlich ein bisschen besser, aber und in der Ausbildung war es auch besser. Aber dennoch war dieser Schmerz so tief in mir, dass ich mich auch oft unabsichtlich ausgegrenzt habe und nie so ganz diese Zugehörigkeit gefühlt habe. Und je älter ich wurde, desto mehr hat Gott es in mir geheilt. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, natürlich ist es furchtbar, was ich alles erlebt habe. Und ich habe Gott auch lang danach noch angeklagt, habe gesagt, warum hätte meine Kindheit nicht anders verlaufen können? Ich habe dich geliebt, ich habe dich gekannt, ich habe dich angebetet, ich war im Kinderdienst, ich habe selber mit 13 Kinderdienst angefangen. Ich habe mein Leben komplett auf Gott gebaut und trotzdem ging es mir so. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich immer gefühlt wie Hiob so ein bisschen. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum Gott das alles zulässt, wenn er mich doch liebt. Aber je älter ich wurde und je mehr ich Gott kennengelernt habe, desto mehr kam ich an den Punkt zu verstehen, dass er manche Dinge einfach zulassen muss. Es ist so furchtbar, ja. Und ich bin durch so viele Leiden gegangen. Aber damit ich hier stehen kann und euch sagen kann, dass jeder Schmerz in deinem Herz heilbar ist, dass Jesus alles heilen kann, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Und wenn die Dinge nicht schiefgelaufen wären, würdest du dann sagen, Herr, ich brauche dich? Wenn die Dinge nicht schiefgelaufen wären, hättest du dann jemals Gottes Herrlichkeit so heftig erlebt, als in dem Moment, als er dich getröstet hat, als er dich geheilt hat, als er bei dir war? Diese Momente sind mit nichts zu ersetzen. Diese Lernprozesse, wo wir manchmal auch selber auf die Schnauze fallen, weil wir Fehler machen, die sind so tief und die bringen dich dazu, nie wieder das Gleiche zu machen. Und wenn du einmal Gottes Heilung erlebt hast, wirst du immer und immer wieder wissen, dass Gott derjenige ist, der dein Herz so heilen kann, dass kein Schaden zurückbleibt. Niemand kann das außer Gott. Niemand kann dieses Loch in deinem Herz stopfen, das entsteht, wenn andere dich verletzen oder du dich selbst verletzt. Niemand kann dieses Loch stopfen, niemand. Es kann nur Jesus. Und nur er kann diesen Schmerz heilen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich immer mehr wollte, dass ich nicht diese Zeit zurückdrehen möchte. Davon, wo ich vor ein paar Monaten gepredigt habe, mit diesem Lied Scars, they tell of who you are. I wouldn't trade them. Ich würde sie nicht eintauschen wollen mit einem besseren Leben. All diese Schmerzen, all diese Narben erinnern mich daran, dass du heilst. All diese Narben erinnern mich daran, wer du bist. Und jetzt will ich immer mehr an diesen Punkt kommen, wo ich sage, okay, menschlich verstehe ich es nicht, aber ich bin dankbar, dass es alles so war. Das ist so völlig verrückt. Vor vielen Jahren hätte ich gesagt, hier oben, Vogel, wer will denn schon sagen, okay, ich bin dankbar für alles, was passiert ist. Es ist so schlimm, ja. Aber es hat mich so nah an Gottes Herz gebracht. Es hat mir meine eigene Zerbrechlichkeit gezeigt. Es hat mir meine Verfehlbarkeit gezeigt in den Zeiten, wo ich in dem Schmerz in die falsche Richtung gegangen bin. Es hat mich so sehr wieder zurück zu Gott gebracht und hat meinen Glauben jetzt so gefestigt. Gleichzeitig wusste ich, dass Gott was Großes mit mir vorhat. Dass Gott eine Berufung für mich hat, für mein Leben. Nicht nur als Jugendleiter in der Gemeinde in Ludwigshafen seit über 4 Jahren. Nicht nur, um hier sonntags zu stehen, sondern um auch eine Mentorin zu sein für andere Mädels, für andere Menschen. Um zu zeigen, hey, ich habe so einen Schmerz erlebt. Egal, was in deinem Leben passiert ist, selbst wenn es noch schlimmer ist, Gott kann diesen Schmerz heilen. All diese Schmerzen in meinem Leben haben mich verändert. Sie haben mich Einsamkeit spüren lassen. Sie haben mich immer fühlen lassen, dass ich nicht akzeptiert bin, dass ich nicht genug bin, dass ich nie dazugehöre, dass ich immer ausgegrenzt bin. Ich habe angefangen, an mir selber zu zweifeln. Ich hatte ein total zerbrochenes Selbstwertgefühl. Irgendwann habe ich angefangen, an Gott zu zweifeln. Ich habe aus Unsicherheit viele Fehler gemacht, mich selber noch mehr ausgegrenzt. Durch diese Fehler. Ich habe aus Unsicherheit Dinge gemacht, die ich bereut habe. In den schlimmsten Phasen hatte ich so eine Angst, dass ich wie gelähmt war. So eine Angst, irgendwo hinzugehen. Auf meinen Heimwegen habe ich immer Lobpreis gesungen. Es war mir egal, wer es gehört hat. Ich habe immer über die Berge und das Meer gesungen. Das ist übrigens für mich ein sehr, sehr persönliches Lied, weil ich immer dieses Lied gesungen habe, weil ich wusste, Gott beschützt mich, Gott ist bei mir. Und so habe ich immer auf meinem Heimweg dieses Lied gesungen. Aber in den Momenten in der Schule war ich wie gelähmt. Gleichzeitig war ich aber auch immer diejenige, die bei anderen dazwischen gegangen ist, wenn irgendjemand ausgegrenzt war. Ganz schlimm war es für mich, dass ich nie nicht weinen konnte. Ich wollte immer stark sein und wollte den anderen nie zeigen, was sie tatsächlich in mir für einen Schaden anrichten. Ich wollte nie vor den anderen weinen. Nicht nur, weil sie mich sowieso dann noch mehr ausgelacht haben und noch mehr ausgegrenzt und noch mehr gehänselt, noch mehr ausgelacht haben, weil sie mein Weinen nachgeäfft haben. Nee, sondern ich wollte generell einfach nicht vor anderen weinen. Aber gleichzeitig war ich immer so verzweifelt, dass ich umso mehr weinen musste. Und wenn ich sauer bin, dann weine ich auch. Und je saurer ich auf mich selber wurde, dass ich weine, desto mehr musste ich immer weinen. Das war ein furchtbarer Teufelskreis. Irgendwann habe ich auch ungesund angefangen, nach Anerkennung zu suchen. Ich habe die Löcher in meinem Herz mit Partys und mit falschen Freunden gestopft. Ich habe viele Fehler gemacht und viel Sünde. Das sind alles Folgen, die in meinem Leben aus diesem Schmerz resultiert sind. Natürlich habe ich irgendwie versucht, es Gott abzugeben in den Zeiten. Ich weiß nicht, ob es mir einfach nur nicht richtig gelungen ist, es abzugeben, oder ob es einfach so ein verdammt langer Prozess war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es ein sehr langer Weg insgesamt war. Und dass ich auch heute oft noch Dinge merke, die daraus resultieren. Ganz oft passiert es mir, wenn wir in Gruppen reden und ich was sage und keiner reagiert und jemand anderes sagt was und alle reagieren, dass ich mich sofort ausgegrenzt fühle, dass ich sofort Ablehnung spüre, wie so ein Geist, der auf mich kommt und mich so bedrückt, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier ein Außenseiter. Es passiert mir heute noch ganz oft, dass ich mich einfach nicht zugehörig fühle. Und das bei so kleinen, lächerlichen Sachen. Zum Beispiel, wenn alle an den Tisch gehen in so einem Zeltlager und jeder Platz ist besetzt und du stehst dann da so, die haben mir keinen Platz übrig gelassen und was soll ich jetzt machen und keiner denkt an mich. Und das sind so lächerliche Sachen. Dies hat keiner von denen böse gemeint und trotzdem hat es mir in dem Moment das Herz zerbrochen, weil alles wieder hochkommt. In so kleinen Situationen spüre ich ständig Ablehnung. Und dann ist es immer wieder und immer wieder ein Kampf, wo ich sage, Herr, auch das musst du noch heilen. auch das muss ich dir noch geben. Auch das und auch das. Jede Ecke, jede Fuge, jedes kleine Detail in meinem Herz, jede Schublade, die ich weggestopft habe. Immer wieder kommen Flashbacks hoch. Teilweise Erinnerungen, die auch in diesem Syndrom waren, das ich verdrängt hatte als Kind. Und oft war ich auch einfach gern over the top in allem. Das sind alles einfach Folgen, die daraus resultieren, was für ein Schmerz mir widerfahren ist. Es gibt auch andere Menschen, die fangen dann an, Mauern um sich umzubauen. Die fangen an, niemanden mehr an sich ranzulassen und ein Schutzschild aufzubauen durch diesen Schmerz. Selbst wenn Gott ihr Schmerz geheilt hat, ist es manchmal trotzdem eine Folge, dass du dein Herz dann vermauerst und sagst, okay, dann lasse ich niemand mehr an mich ran, dann bin ich jetzt unnahbar. Dann gibt's andere Menschen, denen fällt es total schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Oder die müssen immer die Kontrolle bewahren, alles beobachten, alles im Griff haben, niemals loslassen und einfach mal entspannen oder einfach mal auf Gott schauen, sondern die müssen aufgrund ihres Schmerzes, haben die so einen kleinen Kontrollwahn und müssen einfach alles im Blick haben, dürfen ja nichts verpassen. Dann gibt's Menschen, die aus dem Schmerz heraus Charaktereigenschaften spielen, die gar nicht real sind. Die einfach so spielen, dass sie so und so sind, dass sie immer eine gute Laune spielen, obwohl es in ihnen so zerbrochen aussieht. Es gibt Menschen, die sich aus diesem Schmerz heraus dann nie mehr ganz öffnen, die sich nicht auf Freundschaften einlassen, die nicht über ihre Probleme reden können. Das sind alles Folgen, die daraus resultieren. Es gibt auch Menschen, die aus diesem Schmerz heraus so eine gewisse Arroganz bekommen. Zumindest wirkt es auf Außenstehende so. Menschen, die dadurch unnahbar wirken, weil sie so viel Schmerz in ihrem Leben erlebt haben. Menschen, die andere verletzen, sind eigentlich immer verletzt. In jedem Actionfilm, wenn da irgendein Bösewicht ist, dann ist dem Bösewicht irgendwas Heftiges passiert. Ist doch, sogar die in der Welt haben es gerafft, dass immer, wenn irgendjemand andere verletzt, da irgendwas kaputt ist im Herz, dass da was nicht stimmt. Menschen, die eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit ausstrahlen, das ist einfach nur Unsicherheit oder Verletztheit. Dann gibt's Menschen, die diese Löcher mit total ungesunden Dingen und ungesunden Beziehungen oder mit verschiedenen Lastern füllen. Menschen, die einfach versuchen, diesen Schmerz mit anderen Dingen zu betäuben. Dann gibt's wieder andere. Die nehmen einfach eine Schublade, stecken den Schmerz da rein, machen die Schublade zu und denken, es ist okay. Die merken vielleicht auch im Endeffekt gar nichts. Die merken in dem Moment, okay, mir geht's gut und ich habe vergeben und es ist alles okay, aber die Schublade ist trotzdem da. Und irgendwann rappelt die Kiste, irgendwann wackelt die Schublade und das will raus. Und dann kommt irgendwie eine Kleinigkeit zu so einem Schmerz und du übertreibst völlig und denkst, hä, was ist jetzt los? Dabei war dieser Schmerz viel tiefer und hatte eine ganz andere Ursache. Es ist so, so wichtig, dass wir Menschen mit unseren Gefühlen umgehen können. Gott hat uns nicht als Roboter erschaffen. Er hat diese Gefühle ganz bewusst in unser Herz gelegt und in unser ganzes Sein, die uns auch ausmachen. Unsere Gefühle regulieren uns und steuern uns. Natürlich in erster Linie unsere Gedanken, aber auch unsere Gefühle. Wir werden immer impulsiv reagieren, wir werden immer subjektiv denken, weil unsere Gefühle so viel Macht über uns haben. Sind die Gefühle gesund? Kannst du mega Dinge erleben? Kannst du Gott spüren? Kannst du in diesem High, so wie vorhin bei Alles tanzt, wo diese Gefühle da waren, dieses, boah, krass, Gott ist so gut und alles sind ausgeflippt und dann können deine Gefühle richtig Großes bewirken. Aber wenn deine Gefühle ungesund sind und du vielleicht dann in irgendeinem High bist, dann entscheidest du irgendwas und das ist überhaupt nicht dran oder in irgendeinem Tief aus Verletztheit und Emotionen stößt du alle von dir weg. Es gibt so wichtige Schritte, die du gehen musst, wenn du verletzt wurdest in deinem Leben. Einer der wichtigsten ist, den anderen zu vergeben. Das ist so leicht gesagt, aber das dauert lange, lange. Es hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich diesen Menschen, die mir all diesen Schmerz zugefügt haben, in die Augen schauen konnte und nichts gespürt habe. Kein Hass, keine Verletztheit, kein... man erwischt sich auch immer dabei, wenn diesen Menschen, die einen verletzt haben, wenn denen irgendwas passiert und du denkst dir, haha, dann ist da was noch nicht in Ordnung in deinem Herz. Wenn du dich an dem Leid der anderen freust, weil sie dir Leid zugefügt haben, dann ist der Schmerz in deinem Herz immer noch nicht heil. Wenn du den Menschen anschaust und Verbitterung und Bitterkeit und Hass spürst oder ein negatives Gefühl, dann ist da immer noch irgendwas in deinem Herz, immer noch an Emotionen und dann ist die Heilung noch nicht abgeschlossen. Manchmal, da geht es wirklich so ratzifatzi, so wie manche von heute auf morgen von Zigaretten frei werden. Dann gibt's aber andere, die brauchen immer wieder, Herr, ich danke dir, dass du mir jetzt hilfst, diese Sucht wegzunehmen. Ich danke dir, dass du mir jetzt das Verlangen wegnimmst und dann werden sie Stück für Stück frei. Genauso ist es mit der Heilung. Bei manchen macht's einmal Klick, dann ist es schön. Das wünsche ich jedem. Aber meistens ist es ein langer, langer Prozess, bis die Heilung komplett abgeschlossen ist. Wichtig ist auch, sich selber zu vergeben. Alles, was du an Fehlern begangen hast, kannst du in den Spiegel schauen und sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich liebe mich nicht nur optisch, so wie ich bin, sondern ich liebe mich mit meinem Charakter, so wie ich bin. Ich kann mich immer noch lieben, obwohl ich all die Fehler gemacht habe. Natürlich solltest du nie mit Leichtigkeit mit der Sünde umgehen. Aber du sollst an den Punkt kommen, wo du dir sagst, okay, ja, ich habe diese Fehler gemacht und es ist gut so, weil sie mich zurück zu Gott gebracht haben. Diese Sünden und diese Fehler sind besser, wenn du umkehrst und zu Gott kommst, als ein gerechtes Leben, wo du denkst, du machst alles richtig, aber dir die Liebe fehlt. Immer dieses Pharisäer-Ding. Nur weil der Pharisäer alles richtig macht, heißt es noch lange nicht, dass er ein Wohlgefallen in Gottes Augen ist. Sondern weil ihm die Liebe fehlt, bringt ihm dies gar nichts, alles richtig zu machen. Wenn er zu Jesus sagt, wieso heilst du an einem Sabbat? Was fällt dir ein? Das sind die Regeln. Ich mache alles richtig. Aber Jesus sagt, hä, der Kranke braucht den Arzt und es ist doch pure Liebe. Da geht doch, da sind doch die Regeln jetzt unwichtig. Die Liebe ist es, was zählt. Und ja, vielleicht hast du Fehler gemacht, aber es ist okay. Es ist okay, es ist sogar gut so. Weil wenn du alles richtig machen würdest, bräuchtest du Gott nicht. Je mehr Fehler du machst, desto mehr erkennst du, wie sehr du Gott brauchst, wie sehr du seine Hilfe brauchst, wenn du in dem Problem steckst, wie sehr du den Heiligen Geist brauchst, wenn du vor der Sünde stehst, wenn du weißt, ich darf nicht, aber ich will und du willst es anfassen. Wenn du in dem Moment sagst, Heiliger Geist, hilf mir, dann denkst du dir, pff, ich will die doch gar nicht, die Flasche, was will ich mit der? Ich will die Kippe doch gar nicht, die Zigarette, ich will den Alkohol nicht, ich will die Sünde nicht, ich will den Porno nicht, was auch immer. Je mehr Fehler du machst, desto mehr verstehst du, dass du Gott brauchst. Aber je mehr du Gott brauchst, je mehr du verstehst, wie Gott tickt, desto weniger willst du sündigen. Weil du weißt, dass es dir selber schadet. Du musst immer wieder kehren, immer wieder aufräumen, immer wieder ans Kreuz, immer wieder dein Kreuz auf dich nehmen. Das ist mühsam. Wenn du stattdessen aus Liebe zu Gott einfach gleich versuchst, die Gebote zu halten, fällt es dir leichter. Musst du nicht so viel fegen. Weiser Tipp, ne? Sich selber zu vergeben, ist ein langer, langer Prozess. Mir fiel es tatsächlich leichter, diesen Menschen zu vergeben, als mir selber zu vergeben. Ich habe in den Spiegel geschaut und wusste, ich habe all die Scheiße gebaut, obwohl ich Gott kannte. Fand ich selber schlimmer als jemand, der in der Sünde lebt und sich dann bekehrt und vorher einfach Gott nicht richtig kannte. Das fand ich schlimmer, weil ich dachte, was bin ich für ein Heuchler, dass ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehe und trotzdem diese Scheiße baue. Sorry für das Wort, aber es passt nur das Wort. Ich habe mich selber verachtet dafür, was ich alles getan habe, dass ich samstags auf Partys war und in der Disco und sonntags wieder hier. Vielleicht ist es für manche heuchlerisch, ja, dann stehe ich dazu. Aber es war der einzige Halt, den ich noch hatte, wenn ich nicht zuerst nach Gottes Reich getrachtet hätte und trotzdem sonntags hier gewesen wäre, egal wann ich von der Party kam, wäre ich ganz abgerutscht, das weiß ich. Das war mein Halt, das, was meine Seele immer wieder so einen Push gegeben hat. Doch, du schaffst es, du schaffst, von all dem Scheiß loszukommen, du schaffst es. Ich habe Tagebücher, ich habe so viele Bücher, in denen ich schreibe, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich will mein Leben aufräumen, ich will all den Schmerz hinter mir lassen. Vor kurzem habe ich die alle gefunden und habe Rotz und Wasser geheult, als ich nur ein paar Ausschnitte davon gelesen habe. Und ich dachte mir, wie dumm war ich eigentlich? Über Jahre hinweg habe ich immer wieder gebetet und geschrieben, Herr, hilf mir, davon loszukommen. Aber es war nun mal ein langer, langer Prozess bei mir. Und dazu stehe ich. Es war ein harter, mühsamer Prozess, den ich lernen durfte. Aber das wird mir nie wieder passieren. Jetzt will ich's Richtige. Jetzt will ich den richtigen Weg gehen, den steinigen Weg. Und ich will's richtig machen. Ich will keine Kompromisse mehr eingehen. Ich will das Ganze. Ich will Gottes ganze Heilung, Gottes ganze Liebe, Gottes ganze Vergebung. Ich will keine halben Sachen mehr und ich will nicht lauwarm sein. Ich will brennen für den Herrn. Der nächste Schritt ist, dass du Gottes Güte und Gottes Liebe erkennen musst. In all dem Schmerz. Es fällt uns sehr schwer, das weiß ich. Wir haben diese Brille auf, in dem unser Schmerz ist. Wir können Gott nicht verstehen und sagen, Herr, bist du wirklich gut? Gibt's dich wirklich? Ist es wirklich? Wie konntest du das zulassen? Bist du wirklich gut? Aber je mehr du Gott kennenlernst, desto mehr weißt du es. Du glaubst es nicht nur, sondern du weißt es, dass Gott gut ist. Dass Gott so ein liebender Gott ist. Dass er so viel mehr für dich will. So viel mehr Tiefe. Genauso hilft es dir, mit Gott und mit anderen Menschen über deinen Schmerz und über deine Verletzungen zu sprechen. Mit Gott, Gottes alles abzugeben, immer und immer wieder. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und es sind immer wieder diese bewusste Erinnerung, die man hochholen muss. Bewusst das Ganze zulassen. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, nö, in meinem Leben ist doch alles locker easy. Vielleicht überzeuge ich dich gleich vom Gegenteil, aber das ist dann okay. Du musst für all diese Verletzungen beten. Du musst jede einzelne Situation Gott abgeben. Weil nicht ohne Grund haben diese Situationen dich so heftig verletzt. Wenn du das unter den Teppich kehren würdest, würdest du gleichzeitig auch irgendwie Gott leugnen, weil du sagst, nö, meine Gefühle sind egal. Aber deine Gefühle sind nicht egal. Gott hat dich so erschaffen mit diesen Gefühlen. Damit du gleichzeitig reflektieren kannst, was gut und böse ist. Das Böse verletzt dich, das Böse tut dir weh, das Schlechte ist nicht gut für dich. Und das Gute ist durch und durch gut, das ist Gott. Wenn du mit diesen Gefühlen das nicht unterscheiden könntest, wo wären wir dann? Und es ist so wichtig, sich selber immer wieder zu reflektieren. Immer und immer und immer wieder. Wenn du denkst, es ist alles gut in deinem Leben, dann frag Gott, ist es wirklich so? Ist gerade wirklich alles gut? Ist da noch irgendwo ein Schmerz in meinem Herz? Ist da noch irgendwo eine Verletztheit? Oder sind da noch irgendwelche Dinge, die ich eigentlich schon lang abgegeben habe, wo ich denke, die sind eigentlich schon lang verheilt? Zeigt mir jede Kante, jede Ecke dieser Schublade. Ist wirklich alles heil in meinem Herz? Wenn du das fragst, dann ist es meistens ein schmerzhafter Prozess. Weil dann wahrscheinlich erstmal Tränen fließen. Aber das ist okay und das ist gut so. Tränen sind immer gut. Tränen sind auch kein Zeichen von Schwäche. Ich finde es so lächerlich, diese Aussage, dass du nicht weinen sollst, weil das dann heißt, dass du schwach bist. Es ist doch eigentlich viel stärker zu sagen, ist mir egal, was die anderen denken, ich zeig meine Gefühle. In den Liebesfilmen sind wir doch auch immer alles so, oh, der Mann zeigt seine Gefühle, der hat geweint. Oder der Mann steht vorne am Altar und dem laufen Tränen, weil er sich freut, dass die Frau kommt in die Kirche. Dann sagen doch auch alle, boah, ist das schön, oh, der ist so berührt, der freut sich, dass sie kommt. Da ist es doch auch was Gutes, ein Mann darf weinen und eine Frau nicht? Was ist denn das für ein lächerlicher Quatsch? Also wirklich, manchmal ist es gut, die Gefühle rauszulassen und zu weinen. Und bevor wir gleich auf so eine kleine Reise gehen, habe ich noch ein paar Bibelstellen dazu. Psalm 34, ab Vers 19, in der Hoffnung für alle. Psalm 34, Vers 19. Bei mir steht's wahrscheinlich ein bisschen anders. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Wenn das nicht mal ein Versprechen ist. Ja, wir wollen als Christen immer, dass alles heiter und schön ist, dass alles perfekt ist und dass alles, oh lala. Natürlich haben wir auch Zeit für diese Phasen, wo wir gehypt sind, weil wir Gott so lieben und weil alles bei ihm zumindest gut ist. Aber uns bleibt manchmal der Schmerz nicht erspart. Egal, ob der Schmerz aus deinem ungläubigen Leben resultiert oder ob der Schmerz vielleicht auch in deinem gläubigen Sein war. Vielleicht auch der Schmerz täglich geschürt wird. Vielleicht dein Partner dich täglich verletzt oder auch deine Kinder dich täglich enttäuschen. Was auch immer der Grund dafür ist, das bleibt uns nicht erspart. Hier steht, dass Gott uns das leider nicht versprechen kann, dass uns immer gut geht. Wir müssen den alten Schmerz aufarbeiten und heilen lassen und dann müssen wir wachsam und weise sein für zukünftige Schmerzen. Sobald dich jemand verletzt, musst du eine Entscheidung treffen und sagen, das hat die Person nicht so gemeint, ich vergebe jetzt. Ich gebe es jetzt Gott ab. Ich lasse es gar nicht zu, dass es in mein Herz kommt. Und selbst wenn die Person das wollte, mich verletzen, hat sie kein Recht dazu. Mein Gott ist größer und mein Gott, ich gebe es dir. Du bist mein Heiler, mein Tröster und du stehst zu mir. Was du von mir denkst, ist viel wichtiger als irgendjemand, der mich gerade verletzen will. Und dann musst du eine Entscheidung treffen, direkt vergeben. Es gibt nichts Gigantischeres, als mit Liebe zu reagieren, wenn jemand dich verletzen will. Weißt du, wie das den umhaut, wie das den aus dem Konzept bringt, wenn er mit Absicht dir wehtun will und du in purer Liebe und Gelassenheit und Frieden reagierst? Wenn dich jemand anmault, dann will er ja meistens herausprovozieren, dass du Fehler machst, dass du jetzt dich selbst schuldig machst. Wenn du aber anders reagierst und sogar in purer Liebe und alles richtig machst und die andere Wange hinhältst, wie Jesus gesagt hat, und die zweite Meile auch noch mitgehst, wenn er dich eine Meile zwingt zu gehen, da wird er sich umgucken, was du dann bewirken kannst. Und selbst wenn du menschlich denkst, das hat die Person gar nicht verdient, dass ich so reagiere. Aber darum geht's nicht. Es geht um so viel mehr. Es geht doch darum, was Gott vorhat. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind. Er ist dir nah, egal wie verzweifelt du bist, egal wie es dir geht. Sprüche 25, Vers 20. Sprüche 25, Vers 20 ist meiner Meinung nach ein heftiger Vers, aber der zeigt uns etwas Wahres. Für einen traurigen Lieder zu singen ist so unsinnig, als würde man im Winter den Mantel ausziehen oder Salz in eine Wunde streuen. Die Sprüche sind so bildhaft und so weise teilweise, dass wenn ihr Weisheit braucht für euer Leben, lest die Sprüche. Dieses Bild hast du direkt vor Augen, wie du in Eiseskälte rausgehst und deinen Mantel ausziehst. Wer sollte sowas machen? Wenn ich an Jacquelines dicken, fetten Pelzmantel denke, den wird die nie freiwillig hergeben oder ausziehen. Oder stellt euch mal eine Wunde vor, eine Fleischwunde, die schon so brennt und dann kommt da irgend sowas hin, so ein ekelhaftes Desinfektionsmittel, wobei das bringt ja noch was. Aber stell dir lieber so Jalapeno-Soße vor, die in der Wunde brennt. Das wird doch kein Mensch machen. Genauso unsinnig ist es, für einen traurigen Lieder zu singen. Es bringt nichts, wenn du dich in Liedern aus der Welt, die über Traurigkeit und über Herzschmerz singen, dich darin suhlst, in deinem Selbstmitleid, dich dahinsetzt und heulst und dich selbst bemitleidest und trauerst, jammerst und meckerst und motzt. Es bringt dir nichts, genauso sinnlos, wie es ist, den Mantel in der Kälte auszuziehen oder in eine Wunde Salz zu streuen. So sinnlos ist es, für einen traurigen Lieder zu singen. Es ist Zeit aufzustehen, wenn du traurig bist. Es ist Zeit, das abzuschütteln, die Asche abzuschütteln der Trauer. Es ist Zeit, Gott dich heilen zu lassen. Lass es nimmer länger zu, dass du in diesem Loch hängst und nur noch jammerst. Lass es nimmer länger zu, steh auf, schüttel den Staub ab. Matthäus 11, ab Vers 28. Matthäus 11, 28. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. In der Schlachter heißt dieser Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wir bleiben aber in der Hoffnung, gehen zurück in Vers 29. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Was ist das für ein Versprechen? Ein Jesus, der deinen Schmerz, deinen Kummer und vor allem deine Sünde sieht und trotzdem behutsam mit dir umgeht. Jesus selber sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühsam, beladen und mühselig seid. Kommt alle zu mir, sagt Jesus selber. Vertraut auf meine Leitung und lernt von mir. Ich gehe behutsam mit euch um. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn der Schmerz und das Leid uns bestimmt und uns lenkt und Macht über uns hat. Wenn wir keine Ruhe finden, weil wir immer und immer wieder daran denken, was gewisse Menschen uns angetan haben oder was wir selber uns angetan haben. Wenn wir zu ihm kommen, dann haben wir Ruhe. Vers 30. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. In meiner Hoffnung für alle steht, das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist, das sehe ich leider nicht mehr, das ist ein Screenshot, ist keine Last, denke ich mal, dass da steht. Auf jeden Fall, ihr kennt alle dieses Bild mit dem Joch, wo die Ochsen eingespannt sind. Und wir haben über diese Bibelstelle schon so oft gesprochen, auch Papa hat schon oft darüber gepredigt. Aber ich finde das trotzdem so ein gutes Bild dafür, wie Jesus mit dir umgeht, wie Jesus mit dir gehen möchte, wie er dich lenken möchte. Das Joch ist so leicht und seine Schultern sind so stark. Genauso das Kreuz, das du täglich auf dich nimmst, ist ein leichtes Kreuz, weil Jesus hat es doch schon getragen für dich. Den anderen Vers, den ich noch meinte, genau, Jesaja 53, gehen wir noch kurz rein. 53,1. Doch wer glaubt schon unsere Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Bis 2. Kein Problem. Lesen wir es nochmal hier in dieser Variante der Hoffnung. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Es gefiel uns nicht. Ich hoffe, ihr versteht, um wen es hier geht. Jesaja spricht hier über Jesus. Jesaja hatte so heftige Offenbarungen von Jesus. Sehen wir auch gleich, dass es definitiv Jesus ist. Weiter. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Er spricht hier aus der Perspektive der Pharisäer, aus der Perspektive derer, die nicht gecheckt haben, dass es Jesus ist. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Die dachten ja, Jesus wäre ein Gotteslästerer, einer, der sich selber als Gottes Sohn bezeichnet, aber kein Recht dazu hat. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Nächster Vers. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Sind wir ehrlich, wir hatten Gott die Treue gebrochen. Wir haben gesündigt. Adam und Eva sind schuld. Können wir immer die Schuld auf die beiden wenden? Nein, wir sind alle Sünder. Und für die Sünde ist die Schlussfolgerung Tod. Bestrafung, Tod. Im Alten Testament musste immer ein Tier sterben für Sünde. Blut musste fließen und auch da war die Sünde nur bedeckt und nicht weggenommen. Aber Jesu Blut, das Opfer, das ans Kreuz ging, hat alles auf sich genommen und dieses Blut hat alles rein gewaschen. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun mit Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Nächster Vers noch, glaube ich. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Noch ein Vers. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Jesus hat es alles für dich auf sich genommen, hat sich keine Sekunde beschwert, hat es alles für dich auf sich genommen. Nächster Vers. Um das noch komplett zu machen, der Vers noch. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Niemand glaubte, dass er eine Zukunft hatte. Vielleicht denkst du auch, du hast keine Zukunft mit all dem Schmerz, der in deinem Leben ist. Aber Jesus ist auferstanden. Genauso kannst du von diesem Schmerz auferstehen. Hiob 17, Vers 7 schreibt, Schmerz und Trauer haben mich fast blind gemacht. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. lass es nicht zu, dass der Schmerz manchmal so heftig wirkt, dass du geblendet und betäubt bist von diesem Schmerz. Und Psalm 147 noch, Psalm 147, Abvers 3. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind, und verbindet ihre Wunden. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem Einzelnen seinen Namen. Wenn er sogar die Sterne beim Namen kennt, wie sehr kennt er dann dich, wie sehr kennt er deinen Schmerz, wie sehr kennt er dein Herz? Wenn du die Krönung der Schöpfung bist, wie sehr ist er dann danach aus, dass es dir gut geht? Er ist so ein liebender Gott. Wenn er kein liebender Gott wäre, dann hätte er nicht sein größtes Gut, seinen größten Schatz, das Juwel des Himmels gegeben, um dich zu erlösen. Und Jesus hat diese Wunden erlitten, dass es dir gut geht. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Er hat diese Wunden und alles erlitten, dass er dich versteht. Er wurde ausgegrenzt, er wurde misshandelt, er wurde verachtet und angespuckt. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß ganz genau, wie es mir damals ging, wenn ich angespuckt und getreten wurde oder sonstiges mit mir gemacht wurde. Er weiß, wie es mir ging, und er weiß, wie es dir ging oder wie es dir jetzt geht. Er hat all diese Wunden getragen, dass du heil sein kannst, im ganzen Leib, Kopf, deine Gedanken, Körper, körperliche Gesundheit und auch deine Seele. Dein Herz ist so, so wichtig, weil dich deine Gedanken steuern. Vorhin haben wir gehört, was alles passieren kann, wenn dieser Schmerz dich irgendwie leitet oder bestimmt. Vielleicht sind diese Dinge gar nicht so gravierend in deinem Leben, aber vielleicht siehst du kleine Ausmaße davon, kleine Teile dessen, was der Schmerz in deinem Leben vielleicht verursacht hat. Okay, Bibelstellen haben wir alle. Dann machen wir jetzt gleich ein kleines Experiment, eine kleine Reise, in der wir alle möglichen Gefühle, Emotionen und Erinnerungen nach oben treiben. Vielleicht lässt du dich darauf ein, vielleicht auch nicht, ist auch okay. Ich habe auf jeden Fall Taschentücher, die verteile ich, die werden bestimmt gebraucht und das ist okay. Es ist okay, wenn du weinst, es ist okay, wenn Tränen fließen. Ich lese euch gleich hier einen Text vor, den ich gestern geschrieben habe, der dich an all diese Situationen erinnern soll, die in deinem Leben vielleicht schiefgelaufen sind. Sammy, du kannst das Lied anlaufen lassen. Ich möchte, dass du jetzt deine Augen schließt und dich, wenn du bereit bist, einfach darauf einlässt. Dass du jetzt ganz bewusst abtauchst in dein ganzes Inneres. Dass du deine Augen schließt und einfach nur auf meine Worte hörst. Und einfach darauf achtest, was ich sage und vielleicht dafür offen bist. Heiliger Geist, ich danke, dass du jetzt jeden irgendwo triffst. Dass du alles ans Licht bringst bei denen, die wollen. Triff jetzt eine bewusste Entscheidung, wo du sagst, ja Herr, ich bin bereit, was auch immer du jetzt vorhast. Sag's ihm, mach's nicht für mich, mach's für dich. Wenn du willst, dass dein Herz komplett heil wird und alles ans Licht kommt, dann lass dich jetzt auf diese Reise ein. Ich möchte, dass du dir jetzt vorstellst, dass du in einem leeren weißen Raum sitzt. Vor dir steht eine Leinwand und auf dieser Leinwand läuft ein kleiner Kinofilm für dich. Ein Film, in dem lauter Ausschnitte aus deinem Leben an dir vorbeiziehen. Dieser Film zeigt sämtliche Momente aus deinem Leben. Die guten, aber auch vor allem die schlechten Erinnerungen. Die Momente beginnen, als du noch ganz klein bist. Und sie zeigen deinen Weg, bis du älter wirst. Erinnere dich an all die Momente, vor allem die schlechten Momente. Erinnere dich daran, lass es zu. All diese Momente in diesem Video zeigen den Weg, den du gegangen bist. Die Schuhe, die du trägst, die Hürden, die du überwunden hast. Sie zeigen deine gesamte Kindheit, deine Teenagerzeit und deine Reise zum Erwachsenen. Bis hin zu dem Alter, in dem du jetzt bist. Die Momente zeigen dir alle Situationen, in denen du jemals verletzt wurdest. Die Momente, in denen du vielleicht als Kind ausgegrenzt oder gehänselt wurdest, weil du anders ausgesehen hast oder weil du anders warst. Momente, in denen du nicht die Liebe und Anerkennung deiner Eltern bekommen hast, nach der du dich gesehnt hast. Momente, in denen du keinen Trost bekommen hast oder dich einsam und verlassen gefühlt hast. Momente, in denen dir als Jugendlicher das Herz gebrochen wurde. Momente, in denen du dir selbst seelischen Schaden zugefügt hast. Du wusstest genau, dass diese Dinge nicht gut für dich sind. Dass sie dir schaden, wehtun und früher oder später den Boden unter den Füßen entreißen. All den Alkohol, den du getrunken hast, unvernünftigerweise. All die Drogen, die du vielleicht genommen hast. Und all die Löcher, die du sonst noch versucht hast zu stopfen. All die Streits, die du in deinem Leben mit Menschen hattest, die dir wichtig waren. Menschen, die du liebst. All die Auseinandersetzungen, Beleidigungen und Worte, die dich so tief verletzt haben. All die Worte, in denen du selbst gesagt hast, selbst Dinge gesagt hast, die andere verletzt haben. Die du zutiefst bereust, aber immer zu stolz warst, es auszusprechen und dich zu entschuldigen. All die Momente, wo du allein dastandst und dich einsam gefühlt hast. All die Momente, in denen du ungesunde, toxische Beziehungen geführt hast, die dich innerlich immer mehr zerbrochen und verletzt haben. All die Beziehungen, die du geführt hast, die dich aber weiter weg von Gott geführt haben. All die Dinge, die du getan hast, bevor du Gott kanntest. Aber auch all die Sünden, die du begangen hast, als du Jesus schon kanntest. All die Sünde, die dich tief in die Verdammnis trieb. Momente, in denen du kurz vor dem Aufgeben warst. Kurz davor, alles hinzuschmeißen. Momente, in denen du keine Kraft mehr hattest und verzweifelt warst. Dieser Film zeigt dir all die Momente, in denen dich Menschen verletzt haben. In denen du dich selbst verletzt hast. Momente, in denen die Geldsorgen dich innerlich zerfressen haben. Momente, in denen du dachtest, dein Leben hat keinen Sinn mehr und du bist vergebens und unsichtbar in dieser Welt. Momente, in denen du verzweifelt zu Gott geschrien hast und im ersten Moment nichts passierte und du dich dennoch einsam und verlassen fühltest. Momente, in denen Rebellion die einzige Lösung schien, um aufzufallen. Um anders zu sein oder endlich die Aufmerksamkeit zu bekommen, die dir so sehr gefehlt hat. Momente, in denen du aus Trotz das Gegenteil davon gemacht hast, was deine Eltern oder andere Menschen von dir verlangt haben. Momente, in denen du bewusst gegen die Regeln verstoßen hast, weil du keinen Ausweg kanntest. Momente, in denen du so verzweifelt nach Liebe, Geborgenheit und Trost geschrien hast. Momente voller Schmerz und Kummer. Momente, die Bitterkeit in dein Herz einluden. Momente, in denen du mit dir selbst unzufrieden warst, mit deinem Aussehen, mit deinem Speck, mit deinem Charakter, mit deiner Art. Momente, in denen du immer aneckst. Momente, in denen du dich einfach nicht verstanden fühlst. Momente, die dich zum Verzweifeln brachten. Momente, in denen dich Worte so hart trafen, dass jedes Mal ein kleines Stück von dir starb. Momente, in denen dir die Kraft schwindet, weil du nicht mehr weiter weißt. Momente, in denen du die Hoffnung verlierst. Momente, in denen du so viel von Momente, in denen andere so viel von dir erwartet haben, du unter Druck standst und versagt hast. Momente, in denen du nie genug für andere warst. Lass all diese Momente jetzt auf dich einwirken. Lass es zu. Lass die Tränen raus, die du versuchst abzuhalten. Lass es raus. Lass das diese Tränen dein Herz jetzt auswaschen. Lass es zu. Denk an all die Momente, die dich dazu brachten, deine Schutzmauern hochzufahren, um dein Herz zu beschützen. Momente, die dich dazu brachten, eine Maske aufzuziehen, damit keiner merkt, wie es dir tatsächlich geht. Um zu verstecken, wie kaputt du bist und wie du wirklich bist. Momente, die dich dazu brachten, immer ein falsches Lächeln aufzusetzen, ein glückliches Du zu spielen und den starken Glauben vorzugaukeln. Momente, die dich dazu brachten, keinen mehr an dich ranzulassen, dich keinem mehr zu öffnen. Momente, die dich an Gottes Güte zweifeln ließen, die dich an den Menschen zweifeln ließ. Momente, die dich dazu brachten, zu denken, dass man niemandem vertrauen darf. Momente, die dich dazu brachten, alles in dich reinzufressen, nichts mit anderen zu teilen und niemandem deine Sorgen zu offenbaren. Momente, die dich dazu brachten, aus Verletztheit noch mehr Fehler zu begehen, aus Verzweiflung noch mehr Fehler zu machen. Momente, wo du dachtest, es ist eh schon zu spät, ich bin schon zu tief in der Scheiße. Momente, die dich dazu brachten, aus Verletztheit andere zu verletzen. Momente, wo du dich selbst nicht mehr erkannt hast. Denk an all diese Momente. Heiliger Geist, komm mit deiner Sanftheit und erinnere jeden an diese Momente jetzt. Lass alles an die Oberfläche kommen. Schwemm du alles nach oben. Lass es raus. Jede Träne raus, jede Erinnerung, lass sie hochkommen. Bleib in diesem Moment. Lass dir eins gesagt sein. Ich, dein Gott, bin immer bei dir. Ich war immer bei dir. Ich war bei dir, als du am Boden zerstört warst. Ich war bei dir, als du am Boden lagst. Ich war bei dir, als dein Herz in Scherben zerbrochen vor dir lag. Ich war immer bei dir, ich, dein Gott, war immer bei dir. Ich war bei dir, als du dich einsam und verlassen gefühlt hast. Ich war immer bei dir. Ich hab dich gesehen, auch wenn du vielleicht gar nicht gespürt hast. Aber dennoch war ich in deiner Nähe. Ich hab gesehen, wie es dir ging. Hab gesehen, wie tief dein Schmerz war. Ich hab dich nie fallen gelassen. Auch wenn dir deine Gefühle das manchmal vorgegaukelt haben. Ich kenne deinen Schmerz, den du immer noch in dir trägst. Ich kenne den Schmerz, den du versuchst zu verdrängen und in eine dunkle Ecke zu kehren. Ich kenne ihn, mein geliebtes Kind. Ich sehe jede deiner Tränen und jede deiner Sorgen. Ich bin immer bei dir. Ich bin immer bei dir. Ich werde dich nie verlassen. Niemals werde ich dich verlassen. Dennoch ist es mein größter Wunsch, dein Herz wieder heil zu machen. Ich will die Scherben zusammenkleben und allen Schmerz heilen. Ich will die Scherben so zusammensetzen, dass nichts mehr zu sehen ist. Ich will diese Last von deinen Schultern nehmen. Du trägst immer noch mit dir rum, ich sehe es. Du hast mir das Paket schon so oft vors Kreuz gelegt und bist immer wieder mit einem Teil davon gelaufen. Aber ich will dir diese Last endgültig abnehmen. Ich will, dass du wieder frei atmen kannst. Dass du ohne Schmerz an deine Vergangenheit denken kannst. Ich will dein Herz heilen. Ich will, dass es dir gut geht. Ich war niemals schuld daran. Nichts davon hab ich dir geschickt. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will zusammen mit dir an deinem Schmerz arbeiten. Will Stück für Stück mit dir zusammen daran arbeiten. Ich will, dass alles an die Oberfläche kommt, was dich belastet. Was dich behindert, ganz bei mir zu sein. Was dich selbst hindert, ganz zu mir zu kommen. Ich will, dass alles ans Licht kommt. Ich will alles. Ich will, dass alles ans Licht kommt, das dich an mir und meiner endlosen Liebe für dich zweifeln lässt. Ich will, dass wir zusammen alles verarbeiten, was du verstecken versuchst. Komm zu mir und trau dich, in meine Richtung zu gehen. Ich halte deine Hand und gehe mit dir diesen Weg in Richtung heiles Herz. Ich will, dass du meine Nähe spüren kannst und meinen Liebesstrom genau jetzt in dein Herz trifft und alles heilt, was dort noch ist. Ich will dir die Dinge zeigen, die dich zu dem Menschen machten, der du heute bist. Ich will, dass du dich und dein eigenes Verhalten dadurch verstehst. Dass du dir dadurch selbst vergeben kannst. Aber gleichzeitig will ich, dass du frei von diesen alten Verhaltensmustern wirst. Dass du frei von all diesen alten seelischen Ketten wirst. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass du mit mir über eine Blumenwiese hüpfen kannst in Leichtigkeit. Und all der Schmerz Vergangenheit ist. Ich klopf jetzt an deine Herzenstür an und frag dich, ob ich dich heil machen darf. Ich frag dich jetzt, ob ich dein Herz heilen darf. Wenn du ja zu mir sagst, komm ich mit meinem Liebesstrom jetzt. Und erfüll dein Herz wie noch nie zuvor. Ich will, dass es dir gut geht. Dass deinem Herz gut geht. Dass du Herr über deine Seele wirst. Und all den Schmerz ablegen kannst. Ich will dich heilen. Schritt für Schritt. Jetzt dein ganz persönlicher Moment mit Gott. Den kann dir keiner wegnehmen. Ich bin ein guter Gott durch und durch. Alles gegeben, damit ich dein Herz bekomme. Und ich will, dass es dir gut geht. Ich will jeden Schmerz heilen. Herr, ich danke dir, dass du jetzt jedem begegnest. Jeder, der dich vielleicht jetzt noch nicht spürt, dass du jetzt kommst. Lass uns dich erleben. Zeig jedem dieser Menschen, was du mir gezeigt hast. Zeig jedem dieser Menschen, wie sehr du heilen kannst, wie sehr du trösten kannst. zeig es ihnen, Herr. Ich wünsche mir, dass dich jeder so kennenlernt, wie ich dich erleben durfte in meinen tiefsten Phasen. Ich wünsche mir, dass jedes Herz von deiner Liebe erobert wird und Heilung durch und durch Heilung in die Herzen eintritt. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass es dir nicht egal ist, wie es uns geht. Dass du uns siehst, dass wir nicht unsichtbar sind. Dass wir nicht irgendwelche Soldaten sind, die einfach funktionieren müssen. Sondern du hast uns so erschaffen mit all diesen Gefühlen. Und die Gefühle können uns manchmal einen Strich durch die Rechnung machen, ja. Aber die Gefühle können auch so viel mehr. Die Gefühle können uns dich jetzt spüren lassen. Dich jetzt erleben lassen. Sodass wir nie wieder daran zweifeln, ob es dich gibt oder ob du gut bist. Mach, dass dieser Moment Geschichte in den Herzen der Menschen schreibt. Dieser Moment, in dem du jetzt den Menschen begegnet bist. Dieser Moment, in dem du gezeigt hast, wer du wirklich bist, wie du wirklich bist. Hilf uns allen, in Zukunft anders mit Schmerz umzugehen. Mach uns wachsam und gib uns offene Augen, wenn uns andere verletzen. Heiliger Geist, du lebst in uns, genau für solche Momente, in denen du alle Alarmglocken anläuten kannst und sagen kannst, halt, wir wollen jetzt keine Verletzungen zulassen. Danke, dass du uns Leichtigkeit schenkst. Dass wir all die Schmerzen, alten Wunden und alte Narben aufarbeiten mit dir zusammen. Aber dass du uns auch hilfst, zukünftige zu vermeiden. Dass du uns heil machst, sodass uns dieser Schmerz nicht mehr im Weg steht. Dass der Schmerz uns in unserer Berufung nicht im Weg steht. Oder in unserer Beziehung. Mach du Beziehungen heil, die schon so zerbrochen aussehen, dass da keine Hoffnung mehr ist. Schenk Einsicht in beide Richtungen. Und Vater, all die ungläubigen Familienmitglieder, all den Schmerz, der dadurch entstanden ist, das legen wir auch jetzt vor dich hin, Herr. Wenn du alleine in deiner Familie gläubig bist, fühl dich nicht einsam und verlassen. Wir hier sind dein Leib, deine Familie. Und dein Gebet wird erhört. Ich und mein Haus werden errettet sein. Ich und mein Haus. All die Verachtung von den ungläubigen Menschen, all dieses Belächeln, dass wir an Gott glauben, heil du diese Momente in unseren Herzen. Gib uns wieder Mut zu evangelisieren. Gib uns Mut, ohne Vorwände einfach den Glauben einzustehen und Licht zu sein. Hilf uns, dass dieser Schmerz und diese Ablehnung nicht mehr länger im Weg steht. Mach uns zu Menschenfischern. Das können wir nur ohne Schmerzen und ohne Verletzung. Mach uns wachsam für das, was du vorhast, Herr. Danke, Jesus. Du bist so ein guter Gott, so ein guter Gott. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir mit all dem Kummer zu dir kommen können und dass dein Joch leicht ist. Zeig uns den Weg. Und ich danke dir, dass du in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin in den Herzen arbeitest, dass du alles heil machst, Stück für Stück, in dem Tempo, wie es die Menschen verarbeiten können, dass du alles ans Licht bringst, was da vielleicht noch im Verborgenen ist. Und dass du jede Entscheidung, die heute dafür getroffen wurde, für diese Heilung, dass du jede Entscheidung belohnst. Dafür danke ich dir, Jesus. Und ich danke, dass Leichtigkeit jetzt in unser Herz eindringt. Es war okay, diesen Moment der Schwere jetzt zu spüren. Aber ich danke, dass du jetzt mit Leichtigkeit kommst. Dass du mit Leichtigkeit kommst. Danke, Jesus.
Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Und ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kennt meine Kämpfe, er ist Sieger. Der Feind, ich weiß.